muss ich aber erstmal durchschnaufen. Das war sehr bewegend. Danke, Erich. Ja, es ist eine schöne Zusammenarbeit mit euch, aber denke vor allen Dingen auch mit Regina und mit Erich. Die beiden sind ja sehr langjährige Vollzeitdiener. Regina schon 50 Jahre, Erich 46 Jahre. Wir haben uns kennengelernt, so richtig, beim Bethelbar in Selters. Erich ist dort ja Heimaufseher gewesen und Regina hat die Küche ein bisschen gemanagt dort. Und wir haben dort ein Jahr zusammen die Versammlung Limburg besucht. Wir haben viel gemeinsam erlebt, sind immer hingefahren nach Limburg, gemeinsam dort. Deswegen ist also eine sehr persönliche Beziehung auch zu dem Ehepaar Laste vorhanden. Und sie waren ja eigentlich immer im Süden und wir waren immer im Norden gewesen. Und jetzt haben wir uns dann echt gefreut, dass wir dann aufs Ende nochmal mit ihnen im Kreis dann zusammenarbeiten konnten. Das war richtig schön gewesen. Und was ich an dem Ehepaar Laste so toll finde, also gesund sind sie ja nicht, aber über Krankheiten reden sie nicht. Und sie sind einfach so dynamisch, mittags nicht klein zu kriegen, nicht? Also, und im Dienst auch fleißig und einsatzbereit. Und mir fällt dann so ein, was Paulus über Aquila und Priscilla sagt, er sagt, die ihren eigenen Hals für meine Seele, also für den Kreis 453 eingesetzt haben, denen nicht nur Regina und Rainer Hinz Dank sagen, sondern auch der ganze Kreis 453b. Und ich denke, ihr habt ein richtig liebes Ehepaar und wir wünschen Ihnen für die letzten Monate, die Sie im Kreis bei euch sind, auch von unserer Seite aus viel Freude, viel Kraft. Es war einfach toll mit euch. Danke. Ja, es gibt ja am 1. September nächsten Jahres den Kreiswechsel. Dann sind die 4 Jahre hier bei euch im Bereich zu Ende. Wir bleiben also bis zum 31. August im Bezirksdienst und dann werden wir ab 1.9.2011 in den Kreisdienst gehen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass wir nicht im Ländl bleiben, sondern dass wir wohl doch wieder norddeutsche Luft schnuppern werden. Wir sind also ganz zuversichtlich. Aber auf jeden Fall haben wir uns, das ist keine Frage, wir haben uns hier im Kreis wirklich, wie man so sagt, wirklich sehr wohl gefühlt. Es war arg nett gewesen, ich sage das Wort nicht, arg nett, ja. Also es war schön und wir haben natürlich auch ein bisschen Wehmut, weil es ist so jede Woche jetzt Abschied. Und aber natürlich, das war nun ein besonderer Abschied von Erich, ja. Also ganz lieben Dank. Wir danken auch ganz herzlich den freiwilligen Helfern, den beiden Ehepaaren hier im Kongresssaal. Also es war sehr schön gewesen und wir wünschen allen natürlich viel Segen. Ich habe gestern eine verkehrte Besucherzahl gesagt, wir waren gestern 720 als Höchstzahl, heute waren wir 701 als Höchstzahl. Und wenn jemand einen Kreiskongress noch besuchen möchte, nächste Woche ist Kreiskongress, dann 13., 14., 20., 21. November, 4., 5. Dezember, 11., 12. Dezember und nochmal 8., 9. und 15., 16. Januar 2011. Wenn es zu schnell war, ich habe die Zahlen auch noch parat. So, fasst Mut, ihr könnt die Welt besiegen, ist das Thema des Schlussvortrages. Der Kampf David gegen Goliath ist sprichwörtlich. Stellen wir uns vor, wir würden als Menschen einem Gegner gegenübertreten, der wäre 18 Meter groß und würde so viel wiegen wie 1000 Mittelklassewagen, also 1600 Tonnen. Die Frage, wären wir zum Kampf gegen diesen Gegner bereit? Das von mir beschriebene Größenverhältnis beschreibt das Größenverhältnis Kiebitz-Elefant. Interessanterweise sagen Ornithologen, brütende Paare schützen ihr Nest und die Jungen energisch und gehen aggressiv gegen jeden herannahenden Eindringling vor. Und sie sagen, unbeeindruckt von der Größe des Störenfriedes erheben sich mit schrillen Rufen die Lüfte und versuchen durch kühne Sturzflüge sogar Menschen zu verjagen. Man hat Elefanten beobachtet, die auf das Nest eines Kiebitzes zugingen und sie haben einen Umweg gemacht. Der Kiebitz hat es geschafft, sie daran zu hindern. Woher haben Kiebitze den Mut? Natürlich ein Programm von Jehova. Sie schützen ihre Jungen. Instinktiv tun sie das. Woher haben wir den Mut? Wir haben diesen Mut, weil wir Christus, den größten Weltbesieger, nachahmen. Wenn wir Johannes Kapitel 16, Vers 33 lesen, dann finden wir ein Wort Jesu. Man muss daran denken, dieses Wort spricht Jesus zu seinen Aposteln, als er die größte Prüfung als Mensch auf Erden noch vor sich hat. Es ist der Abend, bevor er am nächsten Tag gedemütigt, geschlagen, getötet wird. Was sagt er? Johannes 16, 33, ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, doch fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Das Thema des Schlussvortrages ist ja nicht, wir haben die Welt besiegt, sondern wir können die Welt besiegen. Es gibt einen Merksatz zum Siegen. Wer gewinnen will, gibt nie auf. Wer aufgibt, gewinnt nie. Es geht im Schlussvortrag um drei Gesichtspunkte. Wenn wir in einer Prüfung siegen, sind wir noch keine Weltbesieger. Die geistige Waffenrüstung wollen wir beleuchten als Punkt 2 und Punkt 3, welche Impulse hat der Kreiskongress uns gegeben. Also der Satz war gewesen, wer gewinnen will, gibt nie auf. Wer aufgibt, gewinnt nie. Das heißt, der Sieg in einer Prüfung macht uns nicht zu Weltbesiegern. Wir müssen, wie Jesus es sagte, unseren Teil tun, um die Welt zu besiegen. Es hat Brüder gegeben, die haben KZ überstanden. Die haben das gelbe Elend in Bautzen überstanden, zur Stasi-Zeit. Die sind herausgekommen nach Jahren der Tortur und sind nicht treu geblieben. Was war die Ursache? Materialismus, Unmoral, tragisch. Solche Prüfungen haben wir wahrscheinlich nicht durchstanden hier, aber eine Prüfung haben wir alle, der Predigtdienst wird härter. Natürlich, es gibt sie immer noch, diese grundanständigen, netten Menschen, und man findet sie ja auch tatsächlich. Aber es wird ja eine Zeit kommen, die wird zunehmen, wo Menschen einfach eine bewusste Entscheidung gegen das Königreich fällen, weil irgendwann muss ja mal der Punkt kommen, wo für das Gerichtsurteil auch dann die Fakten gesammelt sind. Schafe und Böcke werden ja irgendwann getrennt. Wenn wir einmal in einem kleinen Kampf verloren haben, haben wir nicht den ganzen Krieg verloren. Man kann hinfallen, aber der Sprücheschreiber sagt in Kapitel 24, 16a, der Gerechte mag siebenmal fallen, er wird bestimmt aufstehen. Man kann also mal fallen, aber wichtig ist, sich wieder aufzurappeln, weiterzukämpfen. Der Teufel möchte einem das Gefühl geben, wenn man einen Fehler gemacht hat, du bist eine Niete, Jehova kann dich nicht mehr gebrauchen, du hast seine Gunst verloren, hör auf, ihm zu dienen, es lohnt sich nicht, du bist ein Versager. Wie schön, dass wir auch hier im Kongresssaal Menschen haben, die mal einen Fehler gemacht haben, gefallen sind, aber sie haben sich wieder aufgerappelt, sind heute unter uns, gehen mit uns den Weg. Nehmen wir auch diejenigen, mit denen wir die Bibel studieren. Wenn wir heute, sagen wir einmal, einen Anfang 20-jährigen Mann oder eine Anfang 20-jährige Frau im Dienst treffen und wir sagen zu ihnen, also die Bibel verurteilt Hurerei, dann gucken uns solche Menschen an und denken, Hure ist doch eine Prostituierte, die sich gegen Geld verkauft. Aber mit meiner Freundin zusammenleben, das hat doch mit einer Hure nichts zu tun. Weil das ist doch für die meisten jungen Menschen, die heute Anfang 20 sind, ein völliger Normalzustand, dass man erst einmal zusammenlebt. Wenn wir jemanden sagen, die Bibel verurteilt Lügen, dann mag man denken, Ja, wer kommt denn ohne eine Lüge durchs Leben? Eine Notlüge, die braucht doch jeder. Und ein Geschäftsmann, der ehrlich ist, ja, den möchte ich mal sehen. Der kann doch heute gar nicht überleben. Und dann sagen wir jemandem vielleicht, es gibt Süchte. die muss man lassen, wenn man Jehova dienen will. Dazu gehört das Rauchen. Also Regina und ich, meine Regina und ich, wir haben nie im Leben auch nur eine einzige Zigarette geraucht. Deswegen, also wenn jemand mir sagt, also Ketten rauchen und davon loskommen, das ist ganz schwer, dann denke ich immer, ja, kann ich nachvollziehen, habe ich nie gemacht. Aber diejenigen unter euch, die mal Kettenraucher waren, die werden sagen, ja, mein Lieber, vom Rauchen loskommen, das ist unheimlich schwer. Und jetzt haben wir so einen Freund der Wahrheit, mit dem wir studieren. Und der fängt an und kämpft gegen die Sucht des Rauchens. Und dann schafft er es ein paar Tage lang rückfällig. Dann schafft er es ein paar Wochen lang rückfällig. Dann schafft er es ein paar Monate lang rückfällig. Und irgendwann kommt so eine Stimme im Ohr, wenn er wieder mal rückfällig geworden ist, die sagt, warum versuchst du es ständig? Du bist doch ein Versager, eine Niete. Du schaffst es nie, das Rauchen aufzugeben. Hör doch mit diesen Versuchen endlich auf. Das lohnt sich bei dir nicht. Also stellen wir uns vor, jemand geht eine Treppe hoch, die 100 Stufen hat. 100. Und er ist bis zur Stufe 25 gekommen. Und jetzt geht er unglücklicherweise 5 Stufen nach unten. Der Teufel sagt, wenn man wieder anfängt zu rauchen zum Beispiel, du bist bei Stufe 0 wieder gelandet. Und Jehova sagt, nein, nein, du bist zwar nicht mehr bei Stufe 25, du bist bei Stufe 20, aber bei 0 warst du mal, als du angefangen hast zu kämpfen. Du bist doch schon schön vorangekommen. Gib nicht auf, geh weiter. Du schaffst die 5 Stufen wieder und die restlichen 75, die schaffst du auch noch, bis du am Ziel bist. Das ist Jehova. Und das trifft ja auch auf getaufte Zeugen zu, die irgendeinen Fehler machen. Der Teufel will einem einreden, Niete 0, du bist ein Versager, du schaffst es nie. Und Jehova sagt, natürlich, schade, aber gib nicht auf, du schaffst es einfach, ich bin sicher. Und das ist das Schöne an Jehova, dass Jehova uns nicht aufgibt, wenn wir uns nicht aufgeben. Man muss sich gegen das System, in dem wir leben, regelrecht wehren. Das System hat Zwänge, Belastungen, materielle, sittlicher Natur. Viele haben einen starken Gegenwind. Und wenn wir uns vorstellen, es erwachet, was wir jetzt den Menschen in die Hand geben, der neue Atheismus, die halten die Fahne hoch, es gibt keinen Gott. Und dagegen das Kreuz gerade zu machen, das ist für junge Leute, aber auch für uns unheimlich wichtig. Und da kann man nicht einfach den Kopf einziehen und sagen, ja, die Welt um uns herum. Nein, da musst du sagen, aktiv, ich gehe dagegen an, ich lasse mich einfach von der Welt nicht kleinkriegen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt dieses Vortrages, der geistigen Waffenrüstung. Brief an die Epheser, Kapitel 6. Man mag denken, als getaufter Zeuge Jehovas, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das glaube ich auch, ja. Weil Epheser Kapitel 6, Vers 10 ist schon auf Kongressen des Öfteren gelesen und kommentiert worden. Aber wenn man ehrlich ist, auch wenn man das schon so oft gelesen hat, hat man denn alles von dem, was man gelesen hat, umgesetzt? Immer, zu allen Zeiten. Ich fand im Wachturm die Erinnerung an Achilles. Achilles war ja ein tapferer Krieger im Trojanischen Krieg. Er war eigentlich unverwundbar. Die Mutter hatte ihn in den Fluss Styx gehalten, deswegen war er unverwundbar, bis auf eine einzige Stelle, wo sie ihn festgehalten hatte, an der sogenannten Achillesferse. Und dort traf ihn auch dann der Pfeil des Priamos. Des Paris, des Sohnes von Priamos, der traf ihn da und er war tot. So, jetzt ist die Frage einfach, haben wir bei unserer geistigen Waffenrüstung auch so eine geistige Achillesferse? Also im Bibellesen in 1. Könige 22 haben wir was über Ahab gelesen. Ahab zieht in den Krieg Und in der Ahnungslosigkeit schießt einer auf Ahab und trifft ihn genau zwischen Anhänge und Panzer. Zack. Und Ahab ist tot. Das war die Achillesferse von Ahab gewesen. Eine kleine Stelle, wo er verwundbar war. Und die Frage ist jetzt eben, wo sind wir vielleicht verwundbar? Wo kann uns der Feind zu fassen kriegen? Man kann ja Fische auf zwei Arten töten. Also man kann einen Fisch töten, indem man ihm so eins auf den Kopf haut, dass er tot ist. Also als wir dieses Jahr im Urlaub waren an der Küste, da haben wir in einem Fischkutter zwei Plattfische gekauft. Schöne, wunderbare, edle Plattfische. Und ich dachte auch, sie waren tot. Und wir kommen nach Hause in unser kleines Ferienhäuschen und ich denke, das kann nicht wahr sein. In der Tüte bewegen die sich. Aber es half nichts, sie mussten in die Pfanne, also kriegten sie eins auf den Kopf. Dann waren sie tot. Das ist etwas, was der Teufel als Ergebnis gar nicht will. Weil eins ist klar, wenn er einen Diener Jehovas totschlägt, dann hat er ihn zwar besiegt und doch hat er verloren. Weil der ist ja in Treue gestorben. Der Teufel hat eine andere Methode, die ist viel wirkungsvoller. Er nimmt den Fisch, also uns, aus unserem Element, dem Wasser heraus und stell dir mal vor, du hast einen Fisch so im Arm, hältst ihn fest und sagst vielleicht zu ihm ein, zwei Stunden lang, was bist du für ein schöner Fisch, für ein guter Fisch und der schnappt und schnappt und irgendwann schnappt er nicht mehr. Da ist er nämlich auch tot. Und der Teufel möchte uns aus unserem Element holen, damit wir nach Luft schnappen und irgendwann tot sind. Vers 14a in der Waffenrüstung, Epheser 6, steht fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Lenden, der Bereich hier, im Bereich so unterhalb der Taille, Lenden umgürten hieß, Gürtel enger schnallen, zur Schlacht bereit sein. Was heißt das für uns? Gottes Wort eng bei uns tragen, tief über Gottes Wort nachsinnen, zum Kampf bereit sein. Der Teufel möchte uns irreführen, die Wahrheit verdrehen. Wir haben auf dem Bezirkskongress in diesem Jahr eine fantastische DVD bekommen. Es geht darum, dass das Licht die Finsternis vertrieben hat. Und als ich die ich habe sie ein paar Mal schon gesehen, als ich zum ersten Mal sah, habe ich gedacht, meine Zeit. Da ist ja Hollywood gar nichts gegen. Was die da auf die Beine gestellt haben, unsere Brüder. Eine filmische Meisterleistung. Und dann habe ich zum ersten Mal Bilder gesehen vom Fotodrama, bewegte. Ich habe gedacht, boah, was die damals schon, also an Szenen da aufgenommen haben, das war ja auch gewaltig gewesen. Aber eins war das Entscheidende. Bruder Russell und seine Gefährten, diese paar Tausend, haben, als der Herr zur Besichtigung kam, die Grundwahrheiten deutlich erkannt. Russell hat zum Beispiel den Wasserstrahl der Wahrheit aus Höllenfeuer gelenkt und das Höllenfeuer ausgelöscht. Und dann kommt ja Bruder Rutherford, auch diese Szene mit Atlanta, mit im Gefängnis, das ist ja alles fantastisch gemacht. Und dann kommt Bruder Rutherford aus dem Gefängnis raus, der Kongress verkündet den König sein Königreich, zack, auf geht's wieder in den Dienst. Die Kirchen haben die Grundwahrheiten, die die Zeugen damals begriffen haben, Dreieinigkeit, unsterbliche Seele, Höllenfeuer, Lösegeld, das begreifen die Kirchen heute noch nicht, obwohl sie es wahrscheinlich wissen müssen. Aber die Grundwahrheiten haben die Zeugen immer verstanden und deswegen, wer hat die Wahrheit? Gestern Morgen der Vortrag hier, nicht? Ja, wir haben die Wahrheit. In aller Aufrichtigkeit sagen wir, jawohl, wir haben die Wahrheit. Hätten wir sie nicht, würden wir danach suchen. Ist doch völlig klar. Also sind wir begeistert, dass wir die Lenden mit Wahrheit umgürtet haben. Vers 14b. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was schützt der Brustpanzer? Das Herz. Das steht für den inneren Menschen. Das heißt, Wir sollten im Herzen eine starke Abneigung gegen Böses und eine Zuneigung zum Guten haben. Was will der Teufel? Er will, dass wir uns weltlichen Einflüssen aussetzen. Man muss eben Acht geben, womit fülle ich Herz und Sinn. Jemand sagte einmal, so ein netter Spruch, tritt eine Idee in einen hohlen Kopf, so füllt sie ihn völlig aus, weil keine Idee da ist, die ihr den Rang streitig machen kann. Das ist wahr. Deswegen, wenn man also wenig entgegenzusetzen hat, dann kommt eben das Gedankengut des Teufels in uns hinein. Also müsste man den Sinn mit positiven Dingen füllen. Und wir leben ja in einer modernen Technikwelt, auch Kommunikationswelt. Und das Internet ist aus dem Denken der Menschen nicht wegzudenken. Und ich habe auch nichts dagegen, dass es mit modernen Handys möglich ist, dass man über UMTS online sein kann, überall, wo man geht und steht, weil das scheint für viele Menschen eben wichtig zu sein. Nur, wenn ich höre, dass es so eine neue Möglichkeit gibt, dass man seinen Freunden bei solchen Internetdiensten eine Mitteilung machen kann, dass sie immer wissen, wo man ist. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Restaurant. Jetzt bin ich im Restaurant, du kannst mich ja sehen. Jetzt bin ich auf dem Weg dorthin. Im Augenblick bin ich im Kongresssaal Büchenbach. Ach. Muss denn jeder wissen, wo ich zu jeder Zeit des Tages bin? Also so ein Handy ist zwar gut, aber ich meine, irgendwo hat das Ganze doch auch seine Grenzen. Oder wie ich jetzt gehört habe, der durchschnittliche amerikanische Jugendliche schreibt im Monat wie viel SMS? 3000. Boah! Ich habe gedacht, das kann überhaupt nicht wahr sein. Aber man muss einfach aufpassen, in einer Welt, in der so viele Möglichkeiten da sind, zu sagen, ich setze mir irgendwo ein Limit. Erwachet Januar 2011. Da geht's um das Thema SMS-Schreiben und Flatrate und so weiter. Ihr Jugendlichen, freut euch drauf. Hochinteressant. So, Vers 5. Ja, natürlich auch, ne? Vers 15. Eure Füße beschut mit der Ausrüstung der guten Botschaft des Friedens. Wo tragen uns die Füße hin? In den Predigtdienst. Was will der Teufel? Dass wir zum Schlechten hinlaufen. Aber wir wollen Jehova eine Freude bereiten. Wir werden uns weiterhin aktiv am Predigtdienst beteiligen. Der Wachturm vom 15.12. diesen Jahres hat in einer Frage auf Seite 14 eine schöne, interessante Fragestellung. Da wird die Frage gestellt, warum bringen wir den Menschen keine Streichelbotschaft? Ich finde das Wort interessant, nicht? Also wir predigen offensichtlich keine Streichelbotschaft. Diese grundanständigen Menschen, die suchen wir. Aber irgendwann ist mal die Zeit, da werden wir auch eine andere Botschaft verkünden. Vers 16. Vor allem nehmt den großen Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Geschosse dessen, der böse ist, auslöschen könnt. Ein Schild schütze den Soldaten vor Angriffen und wir brauchen einfach auch einen starken Glauben, um den Glaubenszweifel abwehren zu können. Dazu gehören auch die Lehren der Abtrünnigen, die versuchen, uns vom Weg der Wahrheit abzubringen. Dazu gehört übrigens auch schlechte Presse. Leider gibt's ja im Ländle zum Teil schlechte Presse, aber es hat auch schon gute Presse gegeben. Mal gucken, was die Presse in Zukunft schreibt. Auf jeden Fall, wir halten unseren Schild des Glaubens intakt. Vers 17. Auch nehmt den Helm der Rettung. Der Helm schützte etwas Wichtiges, das Gehirn, das Denkvermögen. Was wird im Sinn auch bewegt? Die Hoffnung. Also müssen wir unsere Hoffnung vor Verletzungen schützen. Was will der Teufel? Er will uns die Hoffnung auf eine bessere, gerechte Welt rauben. Wir lassen uns die Hoffnung nicht rauben. Ich habe so einen Spruch gelesen, nach Vergnügen rennt, wer keine Freuden kennt. Und das ist wahr, wir rennen nicht nach Vergnügen, wir gucken nach der Freude und die Freude ist eine Geistesfrucht und für die vor ihm liegende Freude hat Christus auch viele Dinge erduldet. Vers 17b, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ein Schwert muss man handhaben können, deswegen muss man lernen, ein guter, geschickter Schwertfechter zu sein. Also braucht man dafür Übung. Sicherlich ist es geschickt, jeden Morgen den Tagestext zu lesen und, wenn man es kann, jeden Tag etwas in der Bibel zu lesen. Das Schwert griffbereit zu haben, und viele von uns haben Freude daran, auch im Dienst mal mit der Bibel in der Hand an der Tür zu stehen und den Menschen vielleicht, wenn sie es möchten, ein Bibelwort vorzulesen. Vers 18, während ihr fortfahrt, mit jeder Art von Gebet und Flehen, bei jeder Gelegenheit im Geist zu beten, und hierzu bleibt wach mit aller Beharrlichkeit und mit Flehen für alle Heiligen. Loyale Soldaten halten Verbindung zum Hauptquartier. Wer ist der Oberbefehlshaber? Jehova. An ihn wenden wir uns im Gebet durch Christus, den Feldmarschall. Und deswegen bleiben wir also als Soldaten Christi immer in guter Verbindung mit unserer oberen Heeresführung. Und dann werden wir auch die Kraft haben, dass wir gemäß unseren Gebeten handeln. Wie gesagt, diese Waffenrüstung ist in Einzelheiten schon besprochen worden. Die Frage ist einfach auch für mich, wo ist meine geistige Achillesferse? Wo kann mich der Pfeil treffen? Wo müsste ich an mir arbeiten, dass die geistige Waffenrüstung noch intakter ist? Ihr habt alle wahrscheinlich schon mal auf einem Bild oder im Fernsehen Zebras gesehen. Man sagt, jedes Zebra dieser Erde hat eine individuelle Zeichnung, so wie jeder Mensch einen individuellen Fingerabdruck hat. Nur, wenn man eine Herde Zebras in ihrer Gesamtheit sieht, dann verschwimmen die Linien der Zebras so, dass man das einzelne Tier nicht mehr ausmachen kann. Und so sagt man, ergeht es dem Löwen. Wenn er auf eine Herde Zebras zustürmt, dann verschwimmt's ihm vor den Augen, weil er sieht nur noch Striche. Was machen die Löwen? Die Löwen können Zebras fangen. Wie machen sie das? Indem sie es schaffen, dass sie ein Zebra von der Herde trennen. Dann haben sie ein Beutetier vor sich. Und so macht es der Teufel. Solange wir hier so kompakt zusammen sind, verschwimmt es ihm vor den Augen. Wenn er aber es schafft, uns von der Herde zu trennen, dann könnte es sein, dass wir ein Beutetier für ihn sind. Welche Impulse hat der Kongress uns gegeben als Schlussgedanke? Wir haben gestern Morgen begonnen mit dem Vollzeitdienst, Interviews, die uns Mut gemacht haben, auch ein Interview von jemandem, der mal Pionier war, aber im Herzen Pionier geblieben ist. Es ist extra mal vorgesehen, um ehemaligen Pionieren Mut zu machen und ihnen zu sagen, wir denken auch an euren treuen Dienst der vergangenen Jahre. Und gestern Morgen, na, das war doch schön, 3, die haben wir aus der alten Welt gefischt. Und die haben kräftig Ja gesagt. Herzlich willkommen. Dann ging es am Nachmittag um den Nationalismus. Unsere beiden Jungs mit der Fußballszene, die Spanier knacken wir auch. Wachturm 15.12. geht zum Fahne. Da sagt das Mädchen als Antwort: In der Bibel steht, dass Gott nicht parteiisch ist. Er liebt alle Menschen, egal welcher Nationalität sie haben. Deswegen würde ich auch nie eine Fahne ans Fenster oder ans Auto hängen. Nicht mal bei der WM. Interessant, interessant. Und was die Kleidung angeht, ich finde, er hatte einen starken Auftritt, unser junger Mann. Aber die paar Minuten reichten, damit er sich umgezogen hat. Und bei dem Materialismus ein sehr schönes Interview. Und die beiden Szenen bei Bruder Laste in dem Programmpunkt. Der eine kriegte mehr Geld und wollte sich eine große Fernsehkiste kaufen, kam gerade noch sowieso. Die andere hatte weniger Geld und dachte, sie muss jetzt plötzlich selbst kochen. Aber beide haben dann doch nochmal die Kurve gekriegt, nicht? Ja, dann ging es heute Morgen um auch einige Szenen. Es ging dann um Ausbildung. Hast du schon gebetet? Er wollte den Eltern im Alter beistehen. Das war nett gewesen von ihm, nicht? Und sie guckte hier im Fernsehen ins Internet auch, um sich Rat zu holen. Gute Szenen. Oder der Bruder, der ein Franchise-Unternehmen hatte und nur über das Unternehmen sprach, bis er begriffen hat, es gibt doch andere Dinge, über die man reden kann. Und unser Bruder, das war interessant, zum ersten Mal kam die Stimme des Gewissens und oh, war ganz erschrocken gewesen, nicht? Und die beiden Szenen zur Ehrenrettung dieser Familie dort ist, sie ist heute Nachmittag nicht da, aber zur Ehrenrettung sei gesagt, sie haben die Szene nur gespielt. In echt sind sie vorbildliche Zeugen Jehovas. Das weiß ich ganz genau. Also, wir können die Welt besiegen. Und der Kreuzkongress hat, wenn man so darüber nachdenkt, es sind so viele interessante Szenen, die man dann, wenn man nach Hause kommt, abrufen kann, sagt, ja, das. Und dann mag man erinnert werden, das Richtige zu tun. Unser Gegner scheint übermächtig wie der Elefant für den Kiebitz. Aber die Devise heißt, mutig weiterkämpfen. Sich auf die Zeit freuen, wo alle Menschen vor Freude sich wirklich in den Armen liegen, jubeln werden, auch wie wir das heute am Ende des schönen Artikels im Wachturm gesehen haben. Dann werden wir auch diejenigen wiedersehen, die wir vermissen. Eltern, Kinder, Freunde, die tot sind. Oder Glaubenspersonen der Bibel, die wir gerne kennenlernen möchten. Die Frage ist, wie stark ist unser Glaube jetzt? In Chile ist eine Erfahrung im Jahrbuch zu lesen, ich glaube ja, das 95er Jahrbuch, und zwar ein 12-Jähriger. In einem abgelegenen Gebiet näherten sich die Zeugen Jehovas einem Haus. Eine ältere Frau kommt heraus und die Zeugen sagen zu ihr, wie nett von Ihnen, dass Sie extra herausgekommen sind, um uns zu begrüßen. Dann sagt die ältere Frau, ich habe es meinem Enkel versprochen, der vor kurzem gestorben ist. Immer wenn der 12-jährige Enkel die Zeugin Jehovas kommen sah, war er zu ihr gelaufen, zur Oma und hat gesagt, Oma, da kommen Los de la Biblia, die von der Bibel. Es war das rote Paradiesbuch, das er damals gelesen hat. Oma konnte nicht lesen, so las er ihr aus diesem Paradiesbuch vor. Dann sagt sie, wurde er plötzlich krank. Im Krankenhaus konnte man ihm nicht helfen. Er lag im Sterben, man brachte ihn nach Hause. Als die Familie am Bett versammelt war, schloss er die Augen und vor Kummer brachen wir in Tränen aus. Wir dachten, er ist tot. Doch plötzlich öffnete er die Augen und sagte, Mami, Omi, sagt mir, dass ich kein Katholik bin. Ich bin doch keiner, stimmt's? Nein, du bist nicht katholisch, versicherten wir ihm. Er sagte, ich bin nicht katholisch, denn ich bin einer von denen, die den Weg entlang kommen. Los de la Biblia. Und ich werde einmal im Paradies leben. Zu mir gewandt, sagt der Omi, versprich mir, dass du jedes Mal, wenn du Los de la Biblia auf den Weg kommen siehst, hinausgehst und sie für mich begrüßt. Ich versprach es ihm. Dann sagte er, ich bin nicht katholisch. Ich bin einer von ihnen, einer von Los de la Biblia. Und ich werde einmal im Paradies leben. Mit diesen Worten auf den Lippen starb er. Jetzt wissen Sie, warum ich herausgekommen bin, um Sie auf dem Weg zu begrüßen. Ich finde diese Erfahrung für mich immer wieder emotional bewegend. Ein 12-Jähriger, nicht getauft, ist vom Paradies felsenfest überzeugt und sagt, ich bin nicht katholisch, nein, ich bin einer von denen auf dem Weg, Los de la Biblia, und ich werde einmal im Paradies leben. Und mit diesen Gedanken ist der 12-Jährige gestorben und ich bin sicher, mit diesen Gedanken wird der 12-Jährige aus Chile auferstehen. Dieses Herz schlug für Jehova. Von einer Sache dürfen wir überzeugt sein. Alle, die Glauben ausüben, werden einmal ewig leben. Was sagt Psalm 22, 26? Die Sanftmütigen werden essen und gesättigt werden. Die ihn suchen, werden Jehova preisen. Möge euer Herz immer da leben. Das ist ein wunderbarer Rat und Wunsch aus dem Psalmen. Möge unser Herz immer da leben. Dann könnte es sein, dass wir irgendwann so singen wie die Israeliten am Roten Meer. Wir werden irgendein Lied singen mit irgendeinem Text, aber ich bin sicher, wir werden mit solcher Inbrunst singen wie die Israeliten am Roten Meer. Es war für uns, für Regina und für mich wirklich sehr stärkend, euch kennengelernt zu haben. Es war eine schöne Zeit hier im Kreis 453b. Wir danken uns euch ganz herzlich für all die Liebe, die ihr uns entgegengebracht habt. Wir werden euch vermissen. Wir werden uns gerne an das Schworbeländle erinnern. Jehova möge euch weiterhin segnen. Wenn wir treu sind, dann sehen wir uns bestimmt wieder.